Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm die Commerzbank. Filialen schließen, Kunden kündigen, Unternehmenstabus brechen. Die Tochter in Polen sollte ja eigentlich nie verkauft werden und die Online-Tochter Comdirect eigentlich auch nicht eingemeindet werden. Beides passiert nun aber. Alles mit dem Ziel, so Commerzbank-Chef Zielke.
Wir wollen die Chancen für uns nutzen und wir wollen unsere Bank wetterfest und zukunftssicher machen.
Zum Umbau der Commerzbank gleich mehr. Zum Start der Sendung aber mehr zu einem Gesetz, das die Sorgen von erwachsenen Kindern, sie könnten überfordert sein mit den Heimkosten für ihre Eltern, entscheidend lindern könnte. Und die Sorgen von Eltern, sie könnten zur finanziellen Last ihrer Kinder werden, entscheidend dämpfen könnte. Es gibt Gesetze, die viel tun können, um das Leben der Menschen zu verbessern. Und das Angehörigenentlastungsgesetz ist eines davon. Heute hatte es erste Lesung im Bundestag. Gudula Geuter berichtet.
Pflegekosten sind ein angstbesetztes Thema. Das betonten in der ersten Lesung des Angehörigenentlastungsgesetzes Abgeordnete aus mehreren Parteien. Angstbesetzt ist es für ältere Menschen, die fürchten, Angehörigen zur Last zu fallen, wenn sie pflegebedürftig werden. Aber nicht nur für sie, denn daran erinnerte der CDU-Abgeordnete Wilfried Oellers.
Diese Kosten sind heutzutage nicht unerheblich, daher sind die Ängste und Sorgen auch der Angehörigen sehr groß.
An sich sind Verwandte in direkter Linie füreinander unterhaltspflichtig, also Eltern für Kinder und Kinder für Eltern. Das bedeutet auch, dass die Kommune als Sozialhilfeträger bei Bedürftigkeit zwar erst einmal für die Kosten der Pflege aufkommt, sich dann aber das Geld bei den Angehörigen zurückholen kann. Gehandhabt wird das in Deutschland ganz unterschiedlich. Pia Zimmermann von der Linkspartei betonte in der Debatte:
Fast 3,5 Milliarden Euro geben die Kommunen jährlich dafür aus. Doch nur für geschätzt 2% dieser Ausgaben wurden Angehörige herangezogen.
Das ist so, weil nicht alle Kommunen streng Regress fordern, aber auch, weil das Gesetz der Rückforderung Grenzen setzt. Der sogenannte Selbstbehalt, also das, was dem Unterhaltspflichtigen zum eigenen Leben zugestanden wird, ist höher, als wenn es um eigene minderjährige Kinder geht. In der Praxis liegt er bei 1.800 Euro im Monat. Auch anderes wird vom Nettoeinkommen abgezogen. Was bleibt, muss der Unterhaltsverpflichtete nur zur Hälfte einsetzen. Unangetastet bleiben auch Vermögenswerte, wie etwa ein angemessenes Eigenheim. Trotzdem bringt das Angehörigenentlastungsgesetz, wenn es so in Kraft tritt, für Verpflichtete deutliche Verbesserungen. Wer pflegebedürftige Angehörige habe, sei ohnehin belastet, betonte die parlamentarische Staatssekretärin im Arbeits- und Sozialministerium Kerstin Griese. Der Staat könne aber die finanzielle Last mindern, so die SPD-Politikerin.
Deswegen wird im Pflegefall das Sozialamt künftig erst dann auf das Einkommen von unterhaltsverpflichteten Kindern und Eltern zurückgreifen, wenn das individuelle Jahreseinkommen über 100.000 Euro liegt. Und das ist eine echte Entlastung für die Angehörigen.
Diese Grenze gibt es jetzt schon in Einzelfällen. In Zukunft soll sie in allen Fällen gelten, in denen Sozialhilfe fließt. Und das heißt, profitieren sollen unter anderem auch die Eltern volljähriger behinderter Kinder. Vertreter aller Oppositionsparteien lobten den Entwurf als richtigen Schritt und kritisierten, der gehe nicht weit genug. So etwa Jürgen Pohl von der AfD.
Ein Angehöriger muss entweder gar nichts oder 100% der Kosten zahlen. Das finde ich sozial ungerecht.
Die Linke fordert eine Pflegevollversicherung, die Grünen mehr Hilfen für Eltern minderjähriger Kinder mit Behinderungen und die FDP mehr Unterstützung für die, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen. Wenig Kritik gibt es dagegen für andere geplante Unterstützungen für Menschen mit Behinderungen, insbesondere für neue Hilfen bei der Ausbildung. Für diejenigen, die auf eine Werkstatt für behinderte Menschen angewiesen seien, bedeutet das, so betonte die SPD-Abgeordnete Dagmar Schmidt.
Bisher können sie sich nur in den Werkstätten ausbilden lassen oder bei anderen Leistungsanbietern, wo sie hinverwiesen werden. Mit dem Budget für Ausbildung können sie auch dann gefördert werden, wenn sie eine reguläre betriebliche Ausbildung oder ein Fachpraktikum aufnehmen.
Der Entwurf wird in den kommenden Wochen weiter beraten in den Ausschüssen des Bundestages.
Der Bericht von Gudula Geuter zum Angehörigenentlastungsgesetz. Ein anderes sozialpolitisches Projekt kommt hingegen nicht voran, die Grundrente. Der finanzielle Aufschlag, der die Renten von langjährigen Beitragszahlern übers Niveau der Grundsicherung heben soll. Die SPD will diesen Zuschlag gewähren, ohne zu gucken, ob das Geld auch gebraucht wird, dort wo es ankommt. Die Union will nur dort großzügig sein, wo es auch einen Bedarf für den Zuschlag gibt. Die Kontroverse ist alles andere als unlösbar und trotzdem eine Arbeitsgruppe, die sich um einen Kompromiss kümmern soll. Die kam erstmal nicht weiter. Volker Findhammer dazu.
Vielleicht ist CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt der beste Ausdruck dafür, wie es um die Kompromissfähigkeit in der Großen Koalition bestellt ist. Was Arbeitsminister Hubertus Heil bisher vorgestellt habe, habe wenig mit dem zu tun, was Union und SPD im Koalitionsvertrag vereinbart hätten, tönte der CSU-Politiker nach dem ersten Treffen der Arbeitsgruppe. Da ist wohl einer nicht ganz auf der Höhe der Zeit, heißt es lapidar aus der SPD. Denn nach dem letzten Koalitionsausschuss haben Arbeitsminister Hubertus Heil und Kanzleramtsminister Helge Braun zumindest die Koordinaten für einen möglichen Kompromiss ausgelotet, an dem die Arbeitsgruppe heute eigentlich problemlos hätte ansetzen können. Demnach könnte die im Koalitionsvertrag festgehaltene Bedürftigkeitsprüfung durch eine großzügigere Einkommensprüfung ersetzt werden, die zudem Vermögenswerte wie etwa das selbstgenutzte Eigenheim und anderes mehr außer Acht lässt. Das würde den Kreis der Berechtigten und damit auch der Kosten gegenüber den ursprünglichen Plänen des Arbeitsministers ohne Bedürftigkeitsprüfung deutlich reduzieren und den Betroffenen den Gang zum Sozialamt ersparen, worauf die SPD großen Wert legt. Arbeitsminister Hubertus Heil ließ die CSU-Wallungen heute an sich abprallen und gab sich nach der Sitzung weiterhin nüchtern auf Kompromisssuche.
Was wir jetzt machen, ist in der Koalition über die Zielgenauigkeit meines Vorschlages zu reden. Da wird es auch Kompromisse geben, das ist gar keine Frage. Aber am Ende muss eine Grundrente stehen, die den Namen auch verdient.
Die unbürokratische und zielgenaue Abgrenzung sei für die SPD nicht das Problem, betont Heil. Aber die Arbeitnehmer mit einer langjährigen Versicherungszeit müssten trotz niedriger Einkommen mit einer auskömmlichen Rente rechnen können. Der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hatte am Morgen auch noch einmal deutlich gemacht, dass die Grundrente für die SPD auch eine zentrale Frage für den Fortbestand der Koalition sein wird.
Wir haben jetzt zwei große Brocken mit dem Klimaschutzpaket und mit der Grundrente, wo ich auch wirklich sage, das sind Dinge, die muss diese Koalition lösen, weil wir auch unsere Halbzeitbilanz vornehmen werden. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass die SPD-Mitglieder gerade bei diesen beiden Themen sehr kritisch hingucken werden.
Doch gerade in diesem Punkt wollen sich die Unionsparteien nicht unter Druck setzen lassen. So soll sich die Arbeitsgruppe auch erst in 2 Wochen wieder treffen. Dazu kommt, dass die CDU-Vorsitzenden von Thüringen, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern, Moring, Kretschmann und Kockert, bei der Grundrente auch jene berücksichtigt wissen wollen, die nach der Wende lange arbeitslos waren, um der drohenden Altersarmut in Ostdeutschland besser begegnen zu können. Der thüringische Landeschef Mike Moring würde sich deshalb auch über eine Verständigung noch vor den Landtagswahlen Ende Oktober freuen. Aber danach sieht es im Moment nicht aus.
Volker Findhammer war das. Das Klimaschutzpaket, auf das sich die Koalition verständigt hat, das dreht seine Runde durch alle beteiligten Ressorts. Zwischenzeitlich sind Prognosen darüber, welche CO2-Einsparerwartungen es gibt, aus einzelnen Maßnahmen wieder entfernt worden. Kritiker sagen, weil die Ziele eh nicht erreicht werden. Das Bundesumweltministerium aber sagt, die Zahlen seien veraltet. In diese laufende Debatte um den Klimaschutz der nächsten Jahre kommt die Nachricht, dass ein großer Windkrafthersteller in der Lausitz Stellen streicht. Windkraft. Sollte die im Klimapaket nicht eine wichtige Rolle spielen? Und Lausitz, war das nicht einer der Braunkohleregionen, die durch neue Energiestandorte entschädigt werden sollten? Darüber möchte ich sprechen mit Andreas Rausch, Kollege vom RBB in Cottbus. Zunächst, Herr Rausch, um welche Unternehmen geht's und um welche Standorte genau?
Also ganz konkret geht es heute um die Nachricht, dass der Weltmarktführer Vestas aus Dänemark mit seinem Standort in Lauchhammer in der Lausitz, sie sind da quasi direkt im Herzen des Lausitzer Braunkohlereviers verankert, dass dieser dort 500 Stellen streichen will, und zwar ganz konkret Leiharbeiter aus dem Unternehmen herauswirft und Zeitarbeitsverträge auslaufen lässt. Das ist ungefähr eine Halbierung der Stellen. Lauchhammer ist eine Stadt, die war in der DDR-Zeit quasi die Braunkohlehauptstadt, wenn man so will, jetzt also eher das Ex-Revier. Dort hatte man zehntausende Arbeitsplätze in der Braunkohle und die haben das, was vielen anderen Regionen und auch der Rest Lausitz bevorsteht, jetzt schon hinter sich, nämlich keinen Strukturwandel in dem Sinne, der jetzt gefordert wird, sondern einen Strukturbruch. Dort sind 10.000 Arbeitsplätze in kurzer Zeit weggebrochen und deswegen reagiert man dort auch sehr sensibel. Vestas ist dort der größte Arbeitgeber im Moment.
Das ist schon eine problematische Situation. Es gibt einen Bundesverband Windenergie Berlin-Brandenburg, der die Interessen der Branche vertritt und der beklagt, dass die Landespolitik den Ausbau der Windenergie systematische Bremse. Ähnliche Klagen gibt es auch in anderen Bundesländern, in Bayern zum Beispiel recht deutlich. Aber was ist da dran in Brandenburg? Ist die Klage berechtigt?
Also die Klage, da ist sicherlich was dran, aber eben nicht nur für Brandenburg. Wir haben es gerade gestern ja erlebt, da wurde im Bundestag das Klimapaket ja debattiert. Da ging es unter anderem eben auch um den Ausbau der Windenergie, der quasi in Deutschland zum Erliegen gekommen ist. Also nach offiziellen Zahlen des Bundesverbandes Windenergie sind im Jahr 2017 noch knapp 1.800 Windkraftanlagen in Deutschland neu aufgestellt worden. Und wenn Sie da im Vergleich das die erste Hälfte dieses Jahres nehmen, da waren es im Ganzen noch 86 Anlagen. Also man kann da nicht mehr von einem einer negativen Entwicklung reden, sondern da ging es quasi direkt in den Keller. Und darunter leiden natürlich die Anlagenhersteller, wie jetzt eben Vestas.
Wie stellt sich die Landespolitik dazu? Vor dem Hintergrund dieser Stellenstreichungen müsste es ja ein Interesse geben, Arbeitsplätze im Energiesektor zu schaffen oder zumindest zu erhalten.
Also das ist heute ganz interessant gewesen, weil das, was ich gerade schildere, ist ja keine Sache, die heute vom Baum gefallen ist, sondern das sind Dinge, die in den letzten 1-2 Jahren schon stetig zu beobachten sind. Es ist schlichtweg in Deutschland so, natürlich auch in Brandenburg, dass die Akzeptanz von großen Windparks und großen Windanlagen, auf die die Energiewende ja angewiesen ist, dass diese Akzeptanz geschrumpft ist, dass es sehr viele Beschwerden gibt, sehr viele Eingaben, dass eben keine Windparks gebaut werden. Die gesetzlichen Reglementierungen sind auch gestiegen. Es ist auch ein sehr viel höherer Preisdruck im Markt, als das vorher der Fall war. Und das ist in Brandenburg genauso wie in anderen Bundesländern. In Brandenburg haben wir gerade die Situation, dass am 1. September ein neuer Landtag gewählt worden ist und jetzt justament in diese Nachricht hinein die Koalitionsverhandlungen platzen und erstmals werden die Grünen ja in der neuen Regierung höchstwahrscheinlich vertreten sein. Und die haben bisher Punkte gemacht, indem sie sagen, keine neuen Tagebaue, keine Abbaggerung von Dörfern mehr für Braunkohle in der Lausitz. Das hat man auch so in den Sondierungen schon vereinbart. Zu Windkraft ist da noch nichts gesagt worden. Und der Wirtschaftsminister, den wir heute nicht interviewen konnten, aber der zumindest ausrichten ließ, dass man das mit Betroffenheit hinnehme und hoffe, dass sich die Situation verbessere. Das ist im Moment der Stand. Also Brandenburg scheint ein Stück weit doch geschockt von dieser Situation zu sein, so wie eben die Lausitz selbst und Lauchham im Speziellen.
Danke, aus Cottbus war das der RBB-Kollege Andreas Rausch. Das Stichwort Klimaschutzpaket der Koalition nochmal hervorgeholt aus dem ziemlich breiten Chor der Kritiker an diesem Paket. Da stach ja eine Stimme deutlich hervor, die Stimme der Bahn. Die Bahn war nämlich vor Begeisterung über die Klimapaketpläne ganz aus dem Häuschen. Was auch nicht erstaunlich ist, die Bahn soll mehr Geld bekommen. Ihre Ticketpreise für Fernreisende, die würden sinken können über eine geringere Mehrwertsteuer. Kurz, der Bahn soll es richtig gut gehen im Klimaschutzpaket. Und das würde ja noch obendrauf kommen zu jenen mehr als 150 Milliarden Euro, die die Bahn selbst locker machen will zur Verbesserung und Sanierung ihrer Infrastruktur. Jetzt aber erkennt die Bahn, dass sie ein ganz eigenes Bahnproblem hat. Viel Geld, aber zu wenig Leute, die es ausgeben können. Dieter Nürnberger dazu.
Die Vorgaben der Bundesregierung sind klar. Der Schienenverkehr soll helfen, die deutschen Klimaschutzziele zu retten. Denn vor allem im Verkehrssektor sind die Emissionen in den vergangenen Jahren nicht zurückgegangen. Diese Vorgabe beschert der bundeseigenen Deutschen Bahn AG nun einen wahren Geldsegen. 156 Milliarden Euro für die Schieneninfrastruktur bis 2030. Eine Rekordsumme aus verschiedenen Finanztöpfen, die künftig beheben soll, was im Bahnalltag für Verdruss sorgt. DB-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla.
Deutliche Qualitätsverbesserungen im Schienensystem, die am Ende auch zu einer geringeren Fehleranfälligkeit und damit mehr Pünktlichkeit im System führen. Und wir wollen dadurch auch mehr Kapazität, wenn ich an die Neubaustrecken denke, im Gesamtsystem gewinnen, um mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, im Schienensystem unterwegs zu sein.
Die neueste Statistik weist für den Fernverkehr nun einen Pünktlichkeitswert von 76,5% aus. Das ist gegenüber 2018 eine leichte Verbesserung. Allerdings hatte die Bahn in den vergangenen Jahren mehrmals ihre eigenen Pünktlichkeitsziele gerissen. Größter Posten im milliardenschweren Investitionspaket ist die jüngst beschlossene Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung zwischen Bund und Bahn, angelegt für 10 Jahre, was allerdings Kritik des Bundesrechnungshofes zur Folge hatte. Die unabhängigen Prüfer kritisierten die Transparenz bei der Vergabe der öffentlichen Gelder und forderten kurzfristigere Genehmigungen durch den Haushaltsausschuss des Bundestages. Die Bahn weist dies zurück. Die an Ausbau und Reparatur beteiligten Baufirmen benötigten eine längerfristige Planungssicherheit. Infrastrukturvorstand Pofalla hofft durch das Milliardenpaket nun auch auf kostensenkende Effekte, denn die Baukosten seien in den vergangenen Jahren überproportional gestiegen.
Ich würde dann auch von der deutschen Bauwirtschaft erwarten, dass sie bereit ist, mehr Kapazität aufzubauen, mehr Personal, mehr Maschinen, damit wir diese gewaltigen Bauvolumen auch verbauen können. Und am Ende wird sich das dann auch, glaube ich, zu unseren Gunsten preislich auswirken.
Parallel zur Bauoffensive sucht der Staatskonzern nun rund 900 Techniker, Planer und Fachleute für die geplanten Ausschreibungen. Nicht mit eingerechnet in das 156-Milliarden-Paket sind jene 11 Milliarden Euro, die der Bund dem hochverschuldeten Konzern als Kapitalerhöhung zukommen lassen will. Hier befürchtet die private Schienenkonkurrenz Wettbewerbsverzerrungen. Es müsse sichergestellt sein, dass die Mittel ausschließlich der Infrastruktur zugutekommen. Die Politik der Bundesregierung propagiert zudem eine Verdopplung der Fernverkehrskunden bei der Bahn bis 2030. Die nun geplante Mehrwertsteuersenkung bei den Tickets soll 1:1 an die Kunden weitergegeben werden. Entscheidend sei hier aber die finale Umsetzung durch den Gesetzgeber. Sie wird Anfang 2020 erwartet. Und noch eine gute Nachricht für Bahnkunden. Eine Fahrpreiserhöhung, wie so oft im Dezember zum Fahrplanwechsel, soll diesmal ausfallen.
Dieter Nürnberger war das. Kunden von Thomas Cook, dem insolventen Reisekonzern, die Ärger mit ihrem Hotel haben, können aufatmen. An die Unterkünfte soll ab sofort wieder Geld fließen. Mehr in den Wirtschaftsnachrichten mit Eva Banner.
Und zwar von der Zürich-Versicherung. Ein Versicherungssprecher erklärte, auf Basis der Buchungsinformationen und ohne Vorlage gesonderter Rechnungen sollen die Hotels in den Ferienorten jetzt 50% der ausstehenden Zahlungen erhalten. Die Versicherung reagierte damit auf Berichte von Hotelgästen, die gezwungen worden waren, ihre Unterkünfte vor Ort selbst zu bezahlen. Insgesamt sind noch 55.000 Thomas Cook Pauschalurlauber aus Deutschland unterwegs. Ein möglicher Überbrückungskredit des Bundes wird derzeit noch geprüft. Darüber werde auf Basis von Fakten und Gesetzen und nicht politisch entschieden, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier heute. Die Stahlholding Saar will in den kommenden 3 Jahren etwa 1.500 Stellen streichen. Weitere 1.000 Arbeitsplätze sollen ausgelagert werden, wie die Holding der beiden Unternehmen Dillinger Hüttenwerke und Saar Stahl in Völklingen mitteilte. Auf betriebsbedingte Kündigung soll verzichtet werden, wenn es zu einer Einigung mit den Arbeitnehmervertretern über den Stellenabbau kommt. Hintergrund für die Entscheidung ist die Krise in der Stahlindustrie. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat sich für ein bundesweites Monitoring zum Insektenschwund ausgesprochen. Dieser sei auch in Gebieten ohne aktive Landwirtschaft zu beobachten, sagte Klöckner zum Abschluss der Agrarministerkonferenz in Mainz. Begleitet wurde das Treffen von Bauernprotesten. Der Deutsche Bauernverband befürchtet, dass durch das Insektenschutzprogramm der Regierung die Landwirtschaft auf mehr als 2,3 Millionen Hektar nur noch mit erheblichen Einschränkungen betrieben werden könne. Verbandspräsident Joachim Ruckwied.
Wenn wir unsere Pflanzen nicht mehr schützen können, dann hat beispielsweise Obstbau, Weinbau keine Zukunft, weil wir keine Erträge und keine Qualitäten mehr erreichen könnten.
Klöckner sagte, sie könne die Sorgen der Landwirte wegen des geplanten Insektenschutzprogramms verstehen. Allerdings stünden auch unnötige Ängste im Raum.
Eva Barner war das mit den Wirtschaftsmeldungen. Banken arbeiten derzeit in einem schwierigen Umfeld. In der Niedrigzinsphase lässt es sich im klassischen Bankgeschäft nur schlecht Geld verdienen. Und alle finanztechnischen Investment-Hochseilakte, die haben sich seit der Finanzkrise vor gut 10 Jahren ziemlich entzaubert. Wobei es allerdings britische Banken und auch amerikanische ganz gut schaffen, auch in diesem Bereich wieder Geld zu verdienen. Bei der Deutschen Bank ist das aber nicht der Fall, bei der Commerzbank auch nicht. Und da die von der Bundesregierung zwischenzeitlich mal angesteuerte Option, dass die Deutsche Bank die Commerzbank übernimmt, vom Tisch ist, braucht die Commerzbank eine eigene Überlebensstrategie. Die hat sie heute vorgestellt. Brigitte Scholz ist dazu.
So wirklich überzeugt hat die Commerzbank die Beobachter mit ihrer Strategie 5.0 noch nicht. Als generelles Ziel hat deren Vorstandschef Martin Zielke sich vorgenommen.
Wir wollen unsere Bank wetterfest und zukunftssicher machen.
Dazu wird die Bank umgebaut, die Kostenbasis bis 2023 um 600 Millionen Euro auf dann 5,5 Milliarden Euro gesenkt. Die Rendite soll bis dahin auf 4% steigen, denn Zielke weiß.
Das ist völlig klar, unsere Profitabilität reicht nicht aus. Deswegen bleibt Profitabilität das Nummer-1-Thema auf unserer Agenda.
Doch die Ziele seien nicht ehrgeizig genug, sagt etwa der unabhängige Bankenanalyst Dieter Hein.
Sie ist bei weitem nicht profitabel genug, um langfristig auf diesem Niveau überleben zu können. Und das neue Programm hat leider sehr, sehr niedrige Ziele. Also mit diesem Programm wird sie es aus meiner Sicht nicht schaffen.
Dabei versucht die Bank, sich langfristig auf das niedrige Zinsumfeld einzustellen. Das geht vorübergehend, aber nur mit Ertragseinbußen. Auch die Digitalisierung und das veränderte Kundenverhalten zwingen die Bank, sich umzustellen. Deshalb schließt sie ein Fünftel ihrer bisher 1.000 Filialen und baut netto 2.300 Stellen ab. Doch all das kostet 1,6 Milliarden Euro. Außerdem will die Commerzbank die Direktbanktochter Comdirect vollständig übernehmen. Das hält Philipp Häßler, Analyst von Pareto Securities, auch für richtig.
Als man die Comdirect vor 20 Jahren gegründet hat, da hat das natürlich sehr viel Sinn gemacht, Kunden außerhalb der Commerzbank zu gewinnen. Zunehmender Größe und zunehmenden Online-Banking-Affinität aller Kunden überlappen sich natürlich die Kunden mehr und mehr.
Um den Umbau finanzieren zu können, will die Bank ihre Ertragsperle, die polnische M-Bank, verkaufen, die seit Jahren etwa 300 Millionen Euro zum Konzerngewinn beigetragen hat. Gemessen am vergangenen Jahr war das knapp ein Drittel. Doch ob die polnische Tochter so leicht zu verkaufen ist, daran zweifeln Analysten, auch Dieter Hein.
Die Rahmenbedingungen des polnischen Staates für gerade Banken, die in ausländischem Besitz sind, haben sich deutlich verschlechtert. Und dadurch kann man in der Regel momentan so eine Bank gar nicht erfolgreich oder gewinnbringend verkaufen.
Die Nachfrage nach der Bank sei da, wenn auch noch keine konkreten Angebote vorlägen, so versicherte der Vorstand heute Morgen. Kurzfristig rechnen jedoch auch die Manager nicht mit einem Verkauf. Und schließlich wären da noch die Kunden, die mit höheren Gebühren rechnen müssen. Da ging Zielke nicht ins Detail, nur bei einem Punkt ist er deutlich.
Das ist nicht die Einstimmung auf den Abschied vom kostenlosen Girokonto.
Denn das ist Zugpferd zur Gewinnung neuer Kunden. 1 Million sollen bis 2023 hinzugewonnen werden. Doch das bedeutet nicht, dass man nicht Gebühren auf andere Dienstleistungen einführen könnte. Und an Firmen wie Privatkunden mit hohen Einlagen will die Bank wie jetzt schon die Negativzinsen der EZB weitergeben. Das handle sie individuell aus, sagte Zielke. Aktuell aber gebe es keine Pläne, versicherte der Vorstand.
Brigitte Scholtes war das. Die Commerzbank. Wie kam das Umbau- und Neubauprojekt an der Frankfurter Börse an? Jan Plate, die Analysten eben im Beitrag, die waren ja eher zurückhaltend.
Ja, auch hier an der Börse sind die Reaktionen doch eher zurückhaltend. Eben der Plan wird nicht als der große Wurf gesehen. Die Aktie war zunächst im Minus und jetzt allerdings kann sie doch immerhin um 0,5% zulegen, die Commerzbank-Aktie.
Überhaupt geht es ja recht freundlich ins Wochenende.
Ja, erfreuliche amerikanische Wirtschaftsdaten helfen so ein bisschen. Der amerikanische Dow Jones notiert 0,25% im Plus und beziehungsweise der schwächere Euro, der macht dann den deutschen Exporteuren das Leben etwas leichter und der DAX, der verbessert sich um 0,6% auf 12.370 Punkte.
Ein guter Börsentag war das auch für BASF.
Ja, der Chemiekonzern BASF gibt es nicht wirklich Überraschendes Neues, aber weitere Details zu angekündigten Plänen zum Verkauf der Bauchemiesparte, zum Sparprogramm oder zur Dividende für die Aktionäre gab es Details beim Investorentag und von daher die BASF-Aktie mit einem Plus von 2,5%. Weitere Gewinner sind neben der BASF auch der Chemiekonzern Covestro oder die Lufthansa und Adidas sind gefragt.
Und Kontrast, ein weniger guter Tag war das für Infineon.
Ja, der amerikanische Chiphersteller Micron hat einen enttäuschenden Ausblick gegeben. Börsianern zufolge macht insbesondere der Handelskonflikt der USA mit China zu schaffen. Und dieser enttäuschende Ausblick von Micron lässt dann auch Anleger allgemeiner bei Chipwerten vorsichtiger sein, wie eben auch beim deutschen DAX-Konzern Infineon. Und die Aktien mit einem Abschlag von doch recht deutlichen 2%. Weitere Verlierer sind Continental, die Deutsche Telekom oder auch E.ON.
Dieser martialische Begriff Bieterkampf, der ist bei Osram wohl wirklich angebracht. Erst erhöhten die beiden Finanzinvestoren ihr Angebot, dann stieg die Offerte des Interessenten aus Österreich auch an. Wie sieht's aus im Moment bei Osram?
Ja, und das ist wirklich ein Krimi und der österreichische Bieter AMS hat nun einen Trick genutzt. Es wurde eine Aktie für 41 Euro gekauft und damit erhöht sich das Angebot automatisch, ohne dass die Bieterfrist verlängert wird. Und die Osram-Aktie steigt daraufhin deutlich, nämlich um fast 6% geht's nach oben.
Gucken Sie auf den Euro jetzt zum Wochenende.
Ja, der Euro bleibt eher unter Druck bei einem Dollar 0,944. Bei den deutschen Staatsanleihen hat sich heute kaum was getan. Die durchschnittliche Rendite unverändert im Minus bei minus 0,58%. Und der Goldpreis, da geht es nach unten im Vergleich zu gestern Nachmittag um rund 13 Dollar auf etwa 1.493 Dollar.
Jan Plate war das mit dem Börsenbericht. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Katrin Hondl am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.